Ja, als ich heute reingekommen bin, oder jetzt vorhin, ich fühle mich ein bisschen besonders angeguckt heute von manchen, weil ich mit Anzug und Krawatte hier vorne stehe. Ist irgendwie ungewohnt, oder? Haben wir an Weihnachten vielleicht noch und so? Danke. Ist nicht mein Hochzeitsanzug, aber ein Anzug, den ich für eine Hochzeit mal gekauft habe. Genau, es ist halt, manche freuen sich vielleicht und sagen, endlich mal wieder gescheiter Prediger, gescheiten Anzug, richtig angezogen, aber eigentlich eher ungewohnt. Und so empfinde ich es tatsächlich auch, ich brauche das für mich nicht so zum Predigen. Und es ist auch was Natürliches, wenn man einfach eher auch so normal angezogen ist, sage ich jetzt mal. Aber heute für das Predigtthema passt natürlich das, was ich anhabe. Und ihr seid underdressed. Tut mir leid. Es passt jetzt irgendwie heute nicht so richtig, was ihr anhabt, weil es nämlich tatsächlich um eine Hochzeit geht heute. Und dann dachte ich, wenn es um eine Hochzeit geht, dann ziehe ich mal wieder einen Anzug an und dann, deswegen ich dazu passe zum Thema. Wobei ihr alle gut ausseht, jetzt nicht ihr dazu. Aber es tatsächlich heute soll es mal um eine Hochzeit gehen, die Hochzeit des Lammes nämlich. Ich dachte vorhin so, wir haben jetzt Passionslieder gesungen. Jetzt als letztes Lied ging es auch um das Lamm. Eigentlich kein spezieller Passionstext heute und trotzdem sehr gut passend zur Passion, weil müssen wir uns in der Passion immer mit dem Schweren beschäftigen. Eigentlich nicht unbedingt, sondern wir dürfen uns und können uns ja auch mit dem beschäftigen, was das denn für uns gebracht hat? Was es denn bedeutet jetzt für uns? Klar, Passionszeit ist richtig und gut, dann drüber nachzudenken und auch mal in sich zu gehen, zu fasten, vielleicht machen das manche, oder da nochmal nachzudenken. Und doch ist ja das, was damals vor 2000 Jahren knapp passiert ist, dieses Leiden von Jesus, für uns natürlich eine freudige Sache, etwas Schönes, was daraus für uns entstanden ist. Und das wollen wir heute mal angucken. Wie gesagt, schon, es geht um die Hochzeit, um die größte Hochzeit, die noch bevorsteht. Die größte Hochzeit aller Zeiten und sogar der Ewigkeit. Nämlich in Offenbarung 19, Verse 1 bis 9, wird es erzählt. Und ich möchte euch diesen Text mal vorlesen, was Johannes da sieht in dieser Offenbarung. Wieder kein Text hier vorne, kann man sich besser vorstellen und wird nicht abgelenkt durchs Mitlesen. Und so weiter. Genau, also Offenbarung 19, 1 bis 9. Danach hörte ich etwas, das so gewaltig klang wie die Stimme einer großen Schar im Himmel. Sie riefen, Halleluja, von Gott kommt Rettung, ihm gebührt die Ehre und ihm gebührt die Macht. Seine Urteile sind voll Wahrheit. Super. Ja, das ist nicht schlimm, genau. Wo waren wir? Seine Urteile sind voll Wahrheit und Gerechtigkeit, denn er hat die große Hure verurteilt. Sie hat mit ihrer Hurerei die Erde ins Verderben gestürzt. Er hat sie dafür zur Rechenschaft gezogen, dass das Blut seiner Diener an ihren Händen klebt. Dann riefen sie ein zweites Mal, Halleluja, Rauch steigt von der Stadt auf für immer und ewig. Die 24 Ältesten und die vier Lebewesen fielen nieder. Sie beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten, Amen, Halleluja. Eine Stimme, die vom Thron herkam, sagte, lobt unseren Gott, alle ihr Diener und alle, die ihr Ehrfurcht vor ihm habt, ihr einfachen Leute und ihr Mächtigen. Dann hörte ich etwas, das so gewaltig klang wie die Stimme einer großen Schar. Es klang wie das Tosen von Wassermassen, und wie das Grollen von heftigem Donner. Sie riefen, Halleluja, Gott unserem Herrn, der Allmächtige ist König geworden. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm Ehre erweisen, denn die Hochzeit des Lammes steht bevor. Und seine Braut hat sich bereit gemacht. Sie dürfte sich in feines Leinen kleiden, das hell leuchtend ist und rein. Dieses Leinen ist das gerechte Handeln der Heiligen. Dann sagte ein Engel zu mir, schreib auf, glückselig sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er sagte zu mir, diese Worte sind wahr und stammen von Gott. Hier mal so der größere Zusammenhang dieses Hochzeitsfestes, Hochzeit des Lammes. Nochmal vielleicht zur Einordnung, warum dieser Text heute, wir haben ja die Jahreslosung, wisst ihr alle noch, siehe, ich mache alles neu, sagt Gott, ist aus der Offenbarung. Und das ist auch wieder so ein Text, der beschreibt, wie dieses, dass Gott alles neu macht, aussieht. Und wir wollen zuerst mal den ersten Teil der Predigt uns ein bisschen anschauen, was wird hier beschrieben. Und im zweiten Teil dann mal noch miteinander oder überlegen, was hat es denn mit uns heute zu tun? Wie könnte das uns beeinflussen oder eben unser Leben beeinflussen? Zunächst mal also, was wird hier beschrieben? Was sieht Johannes? Und Johannes hat ja so die Schwierigkeit, dass er hier himmlische Dinge sieht in der Offenbarung, dort auf Insel Patmos, wo er verbannt ist. Himmlische Dinge sieht, die unbeschreiblich sind eigentlich. Die man mit menschlichen Worten nicht wirklich so beschreiben kann, dass es dem gerecht wird. Und deshalb er hat so diese Schwierigkeit. Wie beschreibe ich es, dass die Leute das verstehen und dass es aber sichtbar wird, was denn da passiert, was denn da ist im Himmel. Diese Herrlichkeit, du hast es vorhin auch gesagt bei der Einleitung, etwas, was gewaltig, wunderbar, wunderschön ist, aber eben so ganz anders wie das, was wir Menschen so kennen. Und deshalb verwendet Johannes hier Bilder, die das beschreiben. Und diese Bilder, die wollen wir mal kurz durchdenken. Was beschreibt Johannes denn da? Zum ersten Mal das Bild von einer Hochzeit. Das ist ja das, was hier im Text kommt. Die treue Braut ist ans Ziel gekommen. Die Gemeinde ist die Braut und der Bräutigam ist Jesus. Die sind nun endgültig vereint. Diese Sehnsucht ist gestillt, die Hochzeit ist gekommen. Der Tag, auf den die Gemeinde gewartet hat, ist endlich da. Endlich hat das Warten und das Ausharren ein Ende. Und ich finde toll diesen Vergleich, oder das, was Johannes hier schreibt, was Gott alles neu macht. Und bei einer Hochzeit wird ja im Grunde auch alles neu. Bei einer menschlichen Hochzeit nicht unbedingt, aber hier bei der göttlichen Hochzeit wird tatsächlich alles anders. Nichts mehr ist so, wie es vorher war. Und deshalb ist Hochzeit ja wohl, würde ich sagen, so das Fest, das wir Menschen am fröhlichsten feiern. Das wir am größten feiern, wo am meisten, wo das einfach am tollsten ist. Ein echtes Highlight für die zwei, die heiraten. Die verheiratet sind. Ihr wisst bestimmt noch, hoffe ich, das Datum, wann das war. Und was da so ungefähr alles los war. Ein wunderbares Fest, ein tolles Fest für Freunde. Eine tolle Sache, wenn man eingeladen wird zu einer Hochzeit. Und selbst in Zeiten, in denen es wenig gab, manche von euch sind aufgewachsen nach dem Krieg, in Zeiten, wo es nicht den Überfluss gab wie heute, Hochzeit wurde trotzdem besonders gefeiert. Da hat man dann nochmal alles zusammengekratzt, was es gab. Um dieses Fest zu feiern, wo Mann und Frau miteinander etwas Neues beginnen, wo etwas Neues beginnt und man sich auf diesen Tag unglaublich gefreut hat. Und deshalb nicht von ungefähr gibt es bei Hochzeit auch gutes Essen, gute, berauschende Getränke zum Teil, Musik und Tanz und alles das, was so Freude ausdrückt. Auch wenn vielleicht manche Christen sagen, naja, das mit dem Tanz geht vielleicht doch ohne. Aber eigentlich, ja, warum nicht? Warum nicht tanzen? Tanzen ist etwas, was eine Freude ausdrückt. Also Hochzeit, ein fröhliches, ein freudiges Fest. Und ich weiß nicht, wann ihr zum letzten Mal auf eine Hochzeit wart, oder ob es euch so geht wie bei uns zu Hause, dass wir sagen, eigentlich könnten wir mal wieder auf eine Hochzeit eingeladen werden. Das wäre doch mal wieder so eine Unterbrechung im Alltag, so was richtig Schönes. Ich bin jetzt zu einer goldenen Hochzeit eingeladen, wird bestimmt auch schön, aber... Dann nochmal was anderes. Aber was Wunderbares, dieses Bild, das Johannes damit den Leuten, die das damals gelesen haben, ja mitgibt und die wussten, was Hochzeit feiern heißt. Im Orient wurde damals, heute ja teilweise auch noch, 7 Tage lang gefeiert. Ein richtiges Fest gemacht. Und ich glaube, das war für die Leser damals ein richtig starkes Bild, sich das bewusst zu machen, diese Hochzeit wartet das auf uns, da drauf gehen wir zu. Die Christen damals, die haben ja selbst wenig gehabt, die haben als Christen auch in Angst gelebt, zu Ende des ersten Jahrhunderts in Angst gelebt. Es gab Märtyrer, es gab Ermordungen, weil Menschen Christen waren. Und das war alles andere als ein leichtes Leben. Aber so wie eine Hochzeit eben, was Freundliches, was Fröhliches, was Schönes ist, haben die sich dann darauf gefreut. Tolles Bild, wie Johannes das beschreibt, was Gott vorbereitet hat und was mal kommen wird. Und ich weiß nicht, wie es dir zurzeit geht. Ob es auch so ist, dass ich auch mal wieder auf eine Hochzeit, mal wieder alles vergessen, was irgendwie ist und was so blöd ist in meinem Leben gerade, dann ist das eine Verheißung, die wird zugehen. Und ich musste auch denken, so in unserer aktuellen Zeit, im aktuellen Zeitgeschehen, ist ja schon verrückt, ne? Der Mittlere Osten brennt, müssen wir wahrscheinlich sagen, und es ist eine große Gefahr, dass der Begriff Dritter Weltkrieg kommt immer wieder mal vor. Wir wissen nicht, was passieren wird, wo es hingeht. Und Israel mittendrin ist ja für uns als Christen nochmal ein Zeichen. Und wir sind in der Offenbarung mit dem Text. Ich weiß nicht, was ihr euch für Gedanken so macht, aber denken wir manchmal schon, was ist das wohl, wo sind wir wohl? Wie weit dauert es noch? Wie lange dauert es noch bis zur Hochzeit des Lammes? Weil das alles so sich in die Richtung entwickelt. Und vieles macht Angst bei dem, also mir zumindest macht es tatsächlich auch in gewisser Weise Angst, nicht zu wissen, was da alles passiert. Gott macht alles neu, auch in dem Zusammenhang, selbst wenn es tatsächlich ganz schlimm kommen sollte. Das, was am Ende steht, die Wartenszeit, ist die Hochzeit des Lammes. Ist dieses Zusammensein mit Gott, mit unserem Retter, mit Jesus, mit unserem Retter und Schöpfer und dem, der uns unendlich liebt. Also ich meine auch, dass eine ermutigendes Bild, Vorstellung, dass das ist, was das nächste wirklich große Ereignis sein wird diese Hochzeit des Lammes sein, die passieren wird. Egal wie schlimm es vorher noch kommt, das wird das sein, worauf wir als Christen zugehen und zufiebern dürfen. Also ein tolles Bild, die Hochzeit. Tolles Bild finde ich auch die Braut, von der hier die Rede ist. Die Braut, wie schon gesagt, ist die Gemeinde. Es gibt da unterschiedliche Auslegungen. Manche meinen, die Braut wäre nur Israel, nur die Geretteten aus Israel. Aber es gibt ganz viele, die sagen, die Braut ist die Gemeinde. Und das würde ich so auch sehen, weil es gibt nur eine Gemeinde am Ende vor Gott. Die alle in Jesus erlöst und errettet sind. Das ist eine große Schar, eine Gemeinde. Von daher, die Braut und die Hochzeit findet statt. Und was ist das Schönste an der Hochzeit? Die Braut. Hoffentlich, meistens. Und was ist die erste Frage, die eine Frau stellt, wenn Frauen sich unterhalten und eine war auf der Hochzeit, die andere nicht? Was ist die erste Frage? Genau, das Kleid. Wie war denn das Brautkleid? Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, wie war denn der Anzug von ihm? Aber ja, egal. Also meiner ist halt, aber gut. Aber das ist doch die erste Frage. Oder oft die erste Frage so, wie war denn das Brautkleid? Zumindest bei meiner Frau ist es so. Wenn sie nicht dabei war. Und, wie war's? Genau, aber das ist das Tolle, auch hier. Die Braut ist das Schönste und das Brautkleid ist das, was am besondersten ist. Und auch hier ist die Rede von einem Brautkleid. In Vers 8 heißt es, das Brautkleid bei dieser himmlischen Hochzeit besteht aus reinem Leinen. Reines Leinen und Leinen, feines, weißes Leinen, ist traditionell das Gewand der Priester damals gewesen. Auch bei Engeln kommt es mal vor, dass sie in Leinen gekleidet sind. Von himmlischen Erscheinungen ist mit Leinen die Rede und Leinen steht für Reinheit, für absolute Reinheit, für Gottesnähe, für Heiligkeit. Und die Braut trägt ein Leinenkleid. Ist rein gemacht. Gerecht, und das ist diese Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz geschaffen hat. Das ist die enge Verbindung mit Passion. Das ist das, was jetzt, woran wir denken, was Jesus vor 2000 Jahren vorbereitet hat in seiner Passionszeit, in dieser Zeit, auf dem Weg zum Kreuz, zum Leiden und Sterben am Kreuz. Er hat diese Gerechtigkeit geschaffen für uns. das ist Brautkleid. Gottes Gerechtigkeit, nicht unsere Fehler und irgendwas, was wir vielleicht gut gemacht haben oder versucht haben, sondern Gottes Gerechtigkeit. Alles das, was sonst noch war und was uns hier auf der Erde beschäftigt, an Ungerechtigkeit, an Fehlern, die wir selber gemacht haben, an dem, was andere uns angetan haben, alles das spielt an der Hochzeit überhaupt keine Rolle mehr. Wir werden da nicht mehr dran denken. Manchmal stellt man ja so die Frage und sagt sich, also wenn ich mal im Himmel bin, dann frage ich Jesus nochmal, warum war das so und so. Auch eine gute Vorstellung, können wir das tatsächlich auch machen, aber ich glaube, wirklich wichtig wird es nicht mehr sein. Weil es gar nicht mehr wirklich Thema ist. Weil das, was wir geschenkt bekommen, was die Braut anhat, ist die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Keine Erinnerung mehr an das, was nichts war, wird mehr da sein und wird uns beeinflussen. Also die Braut, das Brautkleid, ein Bild, das Johannes verwendet, um den Christen nochmal was zu zeigen, das wird das sein, was ihr anhabt. All dem, was jetzt erlebt wird an Schwierigkeiten, an Leid, an Problemen, die Braut bekommt ein weißes Leinenkleid, frei von Ungerechtigkeit und von allem Leid. Dann, was gehört noch mit zur Hochzeit? Musik. Musik kommt auch hier im Text vor. Und jetzt gucken wir uns mal da kurz in diesen Text hinein, wo alles gesungen wird. Da ist es, wird nicht direkt gesagt, es wird gesungen, aber es ist die Rede davon, von einer gewaltigen Stimme, von Tosen. Und das stelle ich mir wie als Musik vor. Und das, was gesungen wird, ich habe es mal rot eingefärbt, ist das, was die Band spielt, um es mal so zu sagen, bei der Hochzeit, bei der himmlischen Hochzeit. Halleluja! Von Gott kommt Rettung, ihm gebührt die Ehre und ihm gehört die Macht. Dann nochmal Vers weiter unten. Halleluja! Rauch steigt von der Stadt auf für immer und ewig. Rauch der Anbetung, Lobpreis und so weiter. Dann heißt es weiter, Amen, Halleluja! Lobet unseren Gott, alle ihr Diener und alle, die ihr Ehrfurcht vor ihm habt, ihr einfachen Leute und ihr Mächtigen. Und dann nochmal ein zweiter, auch nochmal eine große Stimme, brausen wie das Meer. Halleluja! Gott, unser Herr, der Allmächtige, ist König geworden. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm Ehre erweisen, denn die Hochzeit des Lammes steht bevor und seine Braut hat sich bereit gemacht. Sie dürfte sich in feines Leinen kleiden, das hell leuchtend ist und rein. Das, was gesungen wird, Halleluja. Und das fand ich hochinteressant. Das Wort Halleluja kommt im Neuen Testament tatsächlich nur an diesen vier Stellen vor. An keiner anderen Stelle, nirgends sonst. Es kommt im Alten Testament in den Psalmen 6, 7, 8 Mal, glaube ich, vor. Und auch erst ab Psalm 104, den Lob- und Hallel-Psalmen, wenn man so sagt. Aber tatsächlich kommt dieses Wort Halleluja, und das verwenden wir heute ja auch oft für, nochmal bewusst auch und besonders für, um Gott zu loben und Gott anzubeten, kommt hier tatsächlich nur 4 Mal im Neuen Testament und nur hier bei der Hochzeit des Lammes vor. Ich konnte es fast nicht glauben, aber es ist so. Ich habe nochmal nachgeguckt an verschiedenen Stellen. Es ist tatsächlich so. Gott wird gelobt, der Himmel, ich möchte mal so sagen, der Himmel ist aus dem Häuschen angesichts der Hochzeit des Lammes und der Braut. Angesichts dessen, dass hier Jesus und Gott und die Gemeinde zusammenkommt. Ich stelle mir das so vor, dass im Himmel jetzt schon viel Freude ist. Da ist Herrlichkeit, da ist viel Schönes, aber wenn die Hochzeit des Lammes ist, dann geht es nochmal, die gehen steil, wie die Jugend heute sagen würde. Da geht es nochmal so richtig ab. Die Engel, das sind nicht die Braut, die hier singt. Wir werden da auch mit singen, denke ich mal. Aber das ist der Himmel. Die Engel, himmlische Wesen, werden hier jubeln und sich freuen. So sehr freut sich Gott, freut sich Jesus auf dieses Fest. Ich finde es schön, sich das so bewusst zu machen. 3 Bilder, die Johannes hier nimmt, um zu beschreiben, was das ist, was am Ende sein wird, die Hochzeit des Lammes. Das wird sein, die Hochzeit des Lammes. Das ist das, was auf uns wartet. Egal, was noch passiert in dieser Welt, egal, wo das hingeht, dort im Nahen Osten, egal, wie das mit deinem Leben gerade noch so, was da so Themen sind, das ist das, worauf wir uns freuen dürfen. Und ja, gewaltig. Gott macht alles neu. Und das ist Teil davon. Ich habe gesagt, es gibt einen zweiten Teil noch, nämlich drei Gedanken zu dem, was heißt das denn jetzt für uns heute, dass das der Weg ist, wo es hingeht, worauf wir warten. Und zunächst einmal, es ist in der Tat eine Zeit, in der wir jetzt warten. Wir sind noch nicht dort. Wir sind noch hier auf dieser Erde. Und die Bibel beschreibt es ja an verschiedenen Stellen so, von was ist denn dieses Warten für uns heute auf diese Hochzeit? Und bei einer Hochzeit ist ja das Thema Warten auch immer ein Thema, bis es dann endlich soweit ist. Wovon ist denn dieses Warten geprägt? Und Jesus sagt es zum Thomas zum Beispiel, nachdem er auferstanden ist, sagt Jesus ja zu dem Thomas, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das ist das, was unser Sein momentan ja ausmacht als Christen. Wir glauben das, was in der Bibel steht, aber wir sehen es noch nicht vollends entfaltet und vollends Wirklichkeit. Und manchmal ist es tatsächlich auch ein Problem oder eine Herausforderung, dass Zweifel kommen. Wir leben, das Warten ist geprägt von Nichtsehen und doch Glauben, immer wieder darum zu ringen, das zu glauben, das anzunehmen, sein Leben darauf zu bauen, dass das Wirklichkeit wird. Und manches Mal, mir geht es zumindest so in der Offenbarung, mit manchem, was da so wunderbar beschrieben wird, das klingt so weit weg, dass ich manchmal denke, an was glaubst du eigentlich? Aber ist das diese Spannung, in der wir sind? Oder Paulus schreibt es ja auch mal, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist Warten auf die Hochzeit ist davon geprägt und auch von Vorbereitungen. Also wenn wir so an eine menschliche Hochzeit denken, da wird, man wartet drauf, endlich, dass der Termin kommt und man bereitet sich auf diesen Termin vor, auf diese Hochzeit vor. Jetzt weiß ich nicht, die von euch schon, die verheiratet sind, wer hat denn so bei der Vorbereitung das meiste getan? Die Braut oder der Mann, der Bräutigam? Die Eltern, okay. Manchmal ja. Also ich erlebe es oft so, es sind tatsächlich die Bräute, ne? Die Ehefrauen, die das meiste machen. Also bei uns war es so, muss ich gestehen. Also meine Frau, da war Einladungen und Dekoration, alles. Da war sie voll am Vorbereiten und ich habe vielleicht beim Essen mitgeholfen, zu überlegen, was es gibt. Natürlich auch, aber so vieles, habe ich zumindest den Eindruck, tatsächlich die Bräute sind die mehr am Vorbereiten und sich da mehr reindenken und mehr da drin sind. Bei der himmlischen Hochzeit ist es auf jeden Fall der Bräutigam, der mehr vorbereitet, der mehr tut für dieses Fest. Diese himmlische Hochzeit wird letzten Endes von Jesus vorbereitet, weil er diese Gerechtigkeit schafft, weil er Passionszeit, Karfreitag, Ostern, weil er der ist, der es überhaupt möglich macht, dass diese Hochzeit stattfindet. Und trotzdem heißt es im Text auch, dass die Braut sich bereitet hat. Auch die Braut, die Gemeinde hat sich vorbereitet. Wie bereiteten wir uns darauf vor, auf die Hochzeit des Lammes, auf das, dass wir dann einmal das erleben dürfen? Ich würde sagen, es ist nicht viel, was wir tun sollen als Gemeinde und tun müssen als Gemeinde. Wir sind vor allem die, als Christen, diejenigen, die das annehmen, was Jesus für uns getan hat. Die das annehmen, die sich beschenken lassen und die dann aus diesem heraus, was sie alles erlebt haben und was Jesus für sie getan hat, bereit sind, für Jesus da zu sein, für Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, möglichst so zu leben, wie Gott, wie Jesus es vorgelebt hat, wie er das möchte und eben geduldig zu warten und nicht irgendwann aufzugeben und es sein zu lassen. Es sind nicht wir, die wir besonders vorbereiten. Das sind die, die annehmen, die empfangen. Wir müssen auch nicht versuchen, und es ist nicht unsere Hauptaufgabe als Gemeinde zu sagen, wir müssen perfekt sein. Wir müssen unbedingt alles richtig machen. Es muss alles genauso stimmen, wie es ist. Nein, das ist nicht das, was Gott sagt, was wir tun müssen. Was wir tun sollen, ist, wenn wir natürlich den Weg suchen und zu tun, was und das Leben, was Gott sagt. Aber wenn es nicht passiert, wenn wir es nicht schaffen, dann ist das Angebot, dass wir einfach wieder kommen dürfen und zum Bräutigam gehen dürfen und uns bekennen dürfen, wie beim verlorenen Sohn, der nach Hause gekommen ist. Und ich glaube ja, dass das öfters vorkommt in unserem Leben, dass wir wieder zurückkommen zum Vater. Und das ist schon so, warten wir da drauf, sind wir bereit, dran zu bleiben, auch uns zu hinterfragen, auch als Gemeinde, ich möchte mal nicht persönlich, sondern auch als Gemeinde, ihr als SV Ulm, sich auch immer wieder zu hinterfragen und zu fragen, machen wir noch das, was dran ist? Tun wir noch das, was Gott von uns möchte? Sind wir noch dran an dem Auftrag, den wir haben? Also das Vorbereiten ist nicht das, dass wir es perfekt machen müssen, sondern dass wir immer wieder kommen dürfen und trotzdem uns damit hineinnehmen lassen. Das ist das eine. Zweiter Gedanke, die Liebe des Bräutigams. Das ist das, was so faszinierend ist im Text hier und in dem ganzen Bild, dass Jesus ja sich so sehr nach Gemeinschaft mit seiner Braut sehnt. Und das Bild hier ist die Braut. Die Braut ist die Gemeinde auf der Erde. Also, oder die Gemeinde, die es überhaupt durch die Zeiten hindurch gab, alle Christen aller Zeiten gehören zu der Braut. Weltweit heute. Und trotzdem zeigt sich diese weltweite, universelle Gemeinde auch heute in örtlichen Gemeinden vor Ort. In dem, wo Menschen, wo Christen zusammenkommen, um Gott zu ehren, Gott zu loben. Da wird diese weltweite Braut sichtbar hier in der SV Ulm. Durch die örtliche Gemeinde. Und das ist nur nochmal wichtig. Nicht jeder einzelne Christ ist die Braut. Wir sind miteinander die Braut. Und Jesus liebt die Braut. Jesus liebt die sichtbare Braut hier vor Ort. Von daher, Gott liebt die SV in Ulm. Gott liebt euch als SV hier in Ulm. Wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Und dann kann man sich ja schon mal die Frage stellen, okay, welche Liebe haben wir denn dann auch zu dieser Braut? Zu dieser Gemeinde hier, zur SV-Gemeinde, und wir sind nun mal jetzt eben hier in der Gemeinde, welche Liebe haben wir, welche Liebe hast du zur SV hier? Wie sprichst du über die SV, wenn du mit anderen redest? Wird was sichtbar davon, dass auch wir diese Gemeinde lieben und uns dementsprechend auch verhalten im Umgang miteinander, uns damit beschäftigen. Also das ist, Jesus liebt euch auf jeden Fall als SV. Und ich finde, das ist ein Ansporn zu sagen, okay, ich überdenke nochmal, wie sehe ich denn gerade vielleicht so die SV hier. Das müssen sich, sollen sich die anderen Gemeinden natürlich auch ihre Gedanken machen, gar keine Frage. Und es geht darum, Gott zu ehren, Gott zu verherrlichen. Aber das ist mal wieder neu zu fragen. Und es gibt das Wort, die Braut kommt in der Offenbarung noch zweimal vor. Einmal das, aber da sage ich jetzt nichts dazu. Wer möchte, kann das ja nochmal auch nachschlagen. Offenbarung 21, 9 bis 11 ist auch nochmal von der Braut die Rede, nämlich mit dem Vergleich, das neue Jerusalem ist die Braut. Wäre nochmal ein eigenes Thema. Wie eine Braut auch eine Stadt sein kann, also was da dahinter steht. Aber mir ging es jetzt vor allem nochmal um das. Hier kommt also das auch nochmal vor. Was heißt es, dass wir Braut sind? Offenbarung 22, Vers 17, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, soll kommen. Wer will, bekommt das Wasser des Lebens geschenkt. Wir haben vorhin kurz überlegt, was heißt es denn, warten drauf, auf die Hochzeit. Es gibt einen Auftrag, den die Braut hat bis zur Hochzeit. Nämlich einzuladen. Andere einzuladen, dazuzukommen, Teil davon zu werden. Der Heilige Geist, der Geist Gottes und die Gemeinde miteinander sind wir dran, Menschen einzuladen zu dieser Hochzeit. Einzuladen zur Gemeinschaft mit Jesus. Einzuladen zur Gemeinschaft mit Gott. Ist ja vielleicht für in Lebenssituation, in der Situation von verschiedenen Menschen, in denen sie gerade leben, in unserem Umfeld, vielleicht auch nochmal ein interessanter Gedanke, sich zu Gedanken zu machen, zu sagen, hey, das ist das, wozu wir einladen. Zu einer Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und da gibt's, hier kommen verschiedene Bilder dann auch zusammen, Wasser des Lebens umsonst. In der Gemeinschaft mit Gott gibt es tatsächlich das, was unser Leben ausmacht, wonach sich Menschen sehnen, wonach die Sehnsucht ist in unserem Leben. Von daher, die Zeit des Wagens ist auch eine Zeit des Einladens, dass doch noch viele zu dieser Hochzeit dazukommen, zur Braut dazukommen, zur Braut gehören. Gott macht alles neu. Die Jahreslosung, das ist das, worauf wir uns freuen dürfen, die Hochzeit des Lammes, die Beschreibung von dem, was Gott neu macht. Und wäre schön, oder ich hoffe, dass uns das ermutigt hat, wieder neu auch mit Gott zu leben, mit Gott unterwegs zu sein, neu motiviert hat, treu zu sein, dran zu bleiben, durchzuhalten, weil das ist, was wartet. Auf das, was wird, weil das ist, worauf wir zugehen, eine Hochzeit im Himmel, die alle Hochzeiten, die wir bisher erlebt haben, in Schatten stellen wird. Ich möchte beten. Herr Jesus, Vater im Himmel, Gott, ich danke dir für das, dass du das vorbereitet hast und dass du das so geplant hast, dass die Ewigkeit ein Fest sein wird. Und der Johannes das hier so beschreibt mit dieser Hochzeit und der wunderbaren Braut und all dem, was wir jetzt so gehört haben. Danke, dass das dieser Ausblick ist, den wir in dir, durch dich haben können und haben dürfen. Jesus, und du siehst aber auch, wie wir in der Zeit des Wartens da immer noch sind und wie es in dieser Welt wieder schwieriger wird und gefährlicher zu werden scheint. Herr, danke, dass du da der Herr bist und dass du da durchträgst und hilfst. Wir wollen es dir aber auch hinlegen, die ganze Situation, und dich bitten, Herr, dass du dich erbarmst über Menschen, die da leiden, die in Not sind. Und danke, dass wir das wissen dürfen, dass du zum Ziel kommst. Herr Jesus, und wir warten da drauf. Herr, du siehst die Sehnsucht auf das, dass wir bei dir sind, die mal größer und mal kleiner ist, aber danke, dass du da auf uns wartest. Und dass das ein Teil von dem ist, dass du alles neu machst. Auch jetzt schon dürfen wir davon was erleben und spüren, dafür danke ich dir. Und ich bitte dich ja, dass wir als Gemeinde das auch leben. Dass wir deine Braut sind, dass wir einladend sind für andere und dass wir ja rufen, komm doch zu dem lebendigen Gott. Danke Gott, dass du in all den Situationen, in denen wir selbst auch drin sind, mit dabei bist und dass wir von dir geliebt sind und du da durchträgst und mit dabei bist. Danke dafür. Amen. Und miteinander wollen wir auch noch das Vaterunser beten, als Antwort auf das, was wir auch so gehört haben. Und wenn es möglich ist, stehen wir dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte euch noch den Segen Gottes gleich zusprechen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Amen.